HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast. Liebe Vereinbarkeitsinteressierte, mein Name ist Tanan Idais und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Seit über einem halben Jahr sind wir nun mit unserem Jahresmotto Lebe Hybrid, Vereinbare nachhaltig unterwegs und nehmen dies immer wieder zum Anlass zu fragen, wie gelingt eine nachhaltige Durchdringung von Organisationen mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben? Werden tatsächlich alle Zielgruppen erfasst, also auch die neben Müttern und Vätern, die auf den ersten Blick keine familiären Aufgaben im engeren Sinne haben? Werden gegebenenfalls Vereinbarkeitsbedarfe einiger Gruppen nicht erkannt oder vernachlässigt? Bei Hochschulen gibt es neben nicht-akademischen Beschäftigten wissenschaftliche Mitarbeitende, Dozierende und Studierende, also eine sehr heterogene Zielgruppenzusammensetzung. Hochschulen, die ihre Studien- und Arbeitsbedingungen familiengerecht gestalten und der Vielfalt von Lebensentwürfen und Familienformen gerecht werden möchten, stehen daher vor einer großen Aufgabe. In diesem Podcast blicken wir daher auf die Universität Bremen. Die Universität Bremen ist eine leistungsfähige Forschungsuniversität mit 19.200 Studierenden und 3.500 Beschäftigten. Sie arbeitet bereits seit 2007 mithilfe des Audit Familiengerechte Hochschule systematisch an familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen. Was bisher an der Uni Bremen umgesetzt wurde, welche Maßnahmen noch folgen und welche Rolle insbesondere die umfassende Kommunikation an alle Zielgruppen in Form einer Vereinbarkeitswoche dabei spielt, erfahren wir von Bettina Schweizer, Audit-Projektleitung und tätig in der Arbeitsstelle Chancengleichheit an der Universität Bremen. Hallo Frau Schweizer.
Ja, hallo Frau Heinlein. Vielen Dank für die Einladung.
Hochschulbetrieb zu Corona-Zeiten. Wie lief bzw. läuft das an der Universität Bremen?
Ja, also zunächst muss ich sagen, herrschte hier wie wahrscheinlich überall ein großer Schock und eine große Unsicherheit und Irritation. Rückblickend muss man sagen, dass es jetzt inzwischen eine Art Normalität eingetreten ist. Es hat sozusagen in der virtuellen Auseinandersetzung mit Studium und Arbeit einen enormen Kompetenzzuwachs in dem Umgang mit virtueller Arbeit gegeben. Aber unterm Strich gesagt muss man sagen, dass Hochschulen, wie andere Einrichtungen sicherlich auch, sehr von der Präsenz leben. Also bei uns ist Austausch, Vernetzung, informelle Netzwerke und formelle Netzwerke unglaublich wichtig. Und das ist eine Lücke, die bei allen guten Fortschritten innerhalb der virtuellen Welt gemacht wurden, leider nicht geschlossen werden kann.
Die Uni Bremen ist ja bereits seit 2007 als familiengerechte Hochschule zertifiziert. In 2020 wurde ja zum fünften Mal das Zertifikat erteilt, das mittlerweile dadurch einen dauerhaften Charakter hat. Was ist an Ihrer Universität in Sachen familiengerechte Studien- und Arbeitsbedingungen bereits erreicht worden?
Ja, wir hatten, nachdem wir das von der Audit Beruf und Familie Auditverfahren durchgeführt haben, zunächst einmal ein Familienportal errichtet, also sodass auf der Homepage der Universität umfängliche Informationen bereitgestellt wurden für alle Themen rund um die, ich nenne es jetzt mal Care-Arbeit, also rund um die Fürsorgearbeit, weil da kommen wir vielleicht später nochmal zurück, weil das ja doch mehr ist als Kinderbetreuung, sondern dass sich da viele Themen hinter verbergen. Dann haben wir seit Anfang letzten Jahres ein Familienservicebüro mit zwei festangestellten Expertinnen. Die Jahre zuvor wurde das Familienservicebüro gemeinsam mit Studierenden bestritten, dass ich sozusagen mit einer Gruppe von Studierenden, die sich entweder für die Thematik interessiert haben und oder auch selber Kinder oder zu pflegende Angehörigen hatten. Dann führen wir jetzt seit einigen Jahren schon einen Pflegestammtisch für pflegende Angehörige durch und adressieren damit Beschäftigte, aber auch Studierende in der Situation. Und bei dem Pflegestammtisch, bei dem monatlichen, haben wir immer eine Expertin oder einen Experten von dem sogenannten Pflegestützpunkt aus dem Land Bremen dabei. Weiter haben wir die Kinderbetreuung deutlich ausgebaut. Wir haben Plätze eingekauft und auf dem Campus Betreuungseinrichtungen für Randzeiten erschlossen, Kinderferienbetreuung in allen Schulferien eingerichtet. Was ich auch noch wichtig finde, wir hatten eine PE-Maßnahme durchgeführt für Frauen, die in der Verwaltung arbeiten. Über 2 Jahre lang ging das Angebot. Wir haben das Commit genannt, Kompetenzen erweitern für Frauen in der Mütter in der Verwaltung. Ja, und wichtig war uns auch, viele familiengerechte Orte auf dem Campus zu schaffen. Zum einen, damit das Menschen mit Familienangehörigen nutzen können. Das ist natürlich die erste Sichtweise darauf. Aber wir wollen dadurch auch immer auch räumlich darauf aufmerksam machen, dass es eben auch Kinder gibt und andere Belange, die eben auch in der Universität sein sollen und sein dürfen. Was die Regulierungen von Studien- und Prüfungsordnungen angeht, da haben wir auch in sämtlichen Master- und Bachelor-Studienordnungen einen Passus aufgenommen, dass insbesondere die Situation von Studierenden mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen oder mit Care-Aufgaben, wie man so schön sagt, dass die berücksichtigt werden sollen. Also soweit jetzt vielleicht mal zu unseren Highlights, die mir so spontan einfallen.
Das ist ja schon ein sehr breites Spektrum in jedem Fall. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, beziehungsweise was haben Sie sich jetzt bis zum nächsten Dialogverfahren, das ja dann 2023 ansteht und das Zertifikat dann eben bestätigen soll, vorgenommen?
Auf jeden Fall ein großes Thema ist die Vertiefung. Es ist immer schön, neue Projekte aufzuziehen, zu etablieren, vorzustellen. Trotzdem muss man ja sagen, insgesamt, und das wissen Sie von der Audit Beruf und Familien GmbH wahrscheinlich auch, ist das Thema ja vergleichsweise jung, sowohl in der Wirtschaft als auch in Hochschulen. Als ich anfing hier mit der Thematik, da hatte ich an einer anderen Hochschule eine Professorin gesprochen, die gesagt hat, also in meinem Fachbereich, also das war mehr so der Bereich Wirtschaft, ich glaube, die ist inzwischen auch eremitiert, jetzt muss ich mal nachdenken, wer das sein könnte, habe ich gar nicht gesagt, dass ich alleinerziehend bin und einen Sohn habe. So, also das ist noch nicht mal so lange her, dass sozusagen, also im beruflichen Kontext, in der Wissenschaft, also zu erzählen, dass man auch noch ein anderes Leben hat. Mhm. Von daher braucht es tagtäglich immer noch eine Kommunikation, dass man es eben wirklich benennt, dass es in die Alltagssprache reingeht, dass man auch guckt, wie belastet oder was passiert gerade in dem Leben einer Person. Also von daher, es mag trivial erscheinen, aber diese Art von Vertiefung ist sehr wichtig und ich bin auch sehr dankbar, dass wir jetzt noch die Jahre haben, wo wir das auch nochmal systematisch angehen können. Und dann ist es auch noch wichtig, noch ein breiteres Care-Angebot für alle zu bestellen. Da kommen wir auch später noch zurück. Und das fand ich auch so charmant an der Einladung, an dem Eingangstext. Meistens denkt man bei Vereinbarkeit, das Erste, das kann man auch empirisch nachweisen, sind kleine Kinder. Und dann irgendwann inzwischen, glaube ich, kommt das so langsam mit zu pflegenden Angehörigen. Aber da drin gibt es auch noch viel, viel mehr Themen. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die sagt, ich bin Single, habe auch keine Kinder. Aber sie macht ganz viel mit ihrer Schwester, hilft sie, die alleinerziehend ist. Sie hat neulich viel die Frau beraten, ihres Bruders, die gerade in Trennung sind. Also es wird ja auch in vielfacher Weise Care-Arbeit gemacht. Und ich möchte, dass auch das benannt wird.
Ja, das ist auch so, dass dann viele Zielgruppen eben doch nicht erstmal in den Blick genommen werden. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie das auch so benennen quasi. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen um die tatsächliche Umsetzung von familiengerechten Studien bzw. Arbeitsbedingungen. Als Beispiel gibt es ja oft diese Diskussion oder den vermeintlichen Widerspruch von eben familiengerechten Hochschulbedingungen und die häufige Befristung auch von wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Wo sehen Sie da überhaupt die Möglichkeiten als Hochschule?
Die Hochschulen können noch mehr ausreizen. Ein gutes Beispiel, wie ich finde, in den letzten 3 Jahren sind in der Universität Bremen in den Geistes- und Sozialwissenschaften mehr entfristete Lektoratsstellen entstanden. Lektorate in den Stellen, die, da wird viel in der Lehre gearbeitet. Ich muss sagen, dass da auch sozusagen, was die Geschlechterrollen angeht, dass man da häufig mehr Frauen findet, die sich sozusagen da, also gerne auch sehr gute Lehre machen möchten. Von daher ist sowas hilfreich. Ich möchte aber auch auf den Pferdefuß ein bisschen hinweisen. Der Pferdefuß dabei ist allerdings auch, dass die Lektorate attraktive Stellen sind, aber dann nicht mehr zu einer Professur führen. Also trotzdem glaube ich, ist das schon sinnvoll, über solche Möglichkeiten nachzudenken. Wo können wir an Stellen, die wir an Hochschulen brauchen, Entfristungen herstellen? Das kann sehr hilfreich sein. Dann finde ich, ich bin ja schon älteren Semesters, als ich anfing, an der Universität zu arbeiten, da waren Drittmittelprojekte, befristete Verträge auf 5 Jahre befristet. 5 Jahre, das gibt es heute kaum noch in den seltensten Fällen. Aber in der Zeit, da hatte meine Kollegin von der Buchhoff eine Statistik gemacht, da wurden mehr Kinder geboren. Das ist ja so eine wissenschaftliche Mittelebene. Das heißt, man hat durch 5 Jahre schon eine bessere Planungssicherheit. Und wir hier in Deutschland, da muss ich sagen, dass wenn Familien gegründet werden, die Menschen schon eine gewisse Planungssicherheit brauchen. Das kann in anderen Ländern anders sein, aber ich sage jetzt mal, bei uns ist das so kulturell so internalisiert, dass die jungen Familien oder die jungen Menschen, die das wollen, das ganz einfach gerne hätten. Das wäre das eine, also Befristung auf einen längeren Zeitraum, gekoppelt mit Möglichkeiten, die sich mehr irgendwie in Universitäten etablieren sollten, mit Ausstiegsszenarien. Da fangen wir hier, wir haben ja ein Zentrum, wo Promotionen begleitet werden und Postdoc-Qualifikationsphasen, dass man da schon anfängt. Wir können nicht, dass man das offensiv benennt, wir können nicht alle hier behalten. Wissenschaft lebt davon, dass die Leute auch wechseln. Das kann man in gewisser Weise nachvollziehen. Aber weil wir das wissen, gibt es hier fortlaufend auch Angebote für andere berufliche Zweige, wo man hingehen kann. Und das muss ausgebaut werden. Das ist sozusagen auch eine Form der Personalentwicklung aus meiner Sicht. Das hat auch was mit Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zusammen. Und das wiederum muss auch gekoppelt werden mit den Führungskräften, die bei uns ja dann meistens professoral sind. Und da gibt es bislang noch wenig Kenntnisse. Wie mache ich das mit meinem Personal? Wie weise ich sie darauf hin, dass sie hier bei mir gut arbeiten, aber dass ich auch sage, es ist befristet, aber wir können drüber reden. Also, und ich glaube, mit diesem Instrumentenmix ist noch einiges Luft nach oben.
Und mit welchen weiteren Herausforderungen beziehungsweise auch Hürden sind Sie in der Gestaltung und Umsetzung familiengerechter Studien- und Arbeitsbedingungen noch konfrontiert?
Ich sage das jetzt mal so, die Universitätsleitung hier in Bremen hat sich ja ganz schnell dafür stark gemacht, dass wir an diesem Auditverfahren teilnehmen. Es gab jetzt keine Diskussion ob, sondern es gab, wie machen wir das? So. Das ist auch sehr wichtig und da würde ich auch sagen, das ist auch das absolut Wichtigste, dass die Leitung auch sagt, wir wollen dahin. Trotzdem kann man einen familienfreundlichen Halt- oder Führungsstil in dem Sinne schwerlich verordnen. Ja, man kann Leitsätze etablieren. Wir haben auch ganz viele in der Führungsebene, die das auch so sehen, aber eben nicht alle. Und da bleibt es immer eine permanente Herausforderung, würde ich sagen, da auch für zu werben. Und ich bin auch mehr fürs Werben, einfach deutlich zu machen, dass es auch eine bessere Arbeitskultur und eine bessere Arbeitsqualität geben kann, wenn man die Studierenden und Mitarbeitenden auch in ihrer Gänze in den Blick nimmt. Aber dafür braucht es auch, ich finde, das sind auch alles so Kompetenzen, die sind nicht angeboren. Dazu braucht es dann aber auch so ein Backup von Seiten dem Arbeitgeber, ja, dass man auch Workshops, Personalentwicklung macht, dass man auch, dass diese Instrumente auch beibringen. Das ist ja kein Hexenwerk. So. Dass man da noch sozusagen die Leitungen noch damit betraut, dass sie da eine große Verantwortung haben. Und ich sage jetzt mal, Im Gegensatz zum Worst-Case-Szenario, Best-Case-Szenario wäre, wenn die Führungskraft das auch tatsächlich vorleben. Das ist immer das Überzeugendste. Also, dass sie sagen, so, ich muss jetzt früher gehen, weil mein Kind oder mein Cousin oder wer auch immer hat Geburtstag und da möchte ich gerne dabei sein, als ein Beispiel. Ein anderes Problem, was wir haben, dass gesetzliche Rahmenbedingungen nicht kohärent aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Zum Beispiel haben wir ja gemeinsam mit der Audit Beruf und Familie GmbH einen Familienbegriff entwickelt. Das war auch eine sehr spannende Diskussion und deswegen möchte ich das auch kurz benennen, um da auch, es macht auch Spaß, zum Beispiel, was ist eigentlich Familie? Und da haben wir uns eben darauf verständigt, dass Familie da ist, wo längerfristig Verantwortung übernommen wird. Dass das sozusagen das Kriterium ist, weil wir ja wissen, dass Familien ganz vielfältig zusammengesetzt sind und dass uns das völlig egal ist, wie die zusammengesetzt ist. Uns ist wichtig, langfristig wird soziale wird Verantwortung übernommen und dann hat das ja auch Auswirkungen möglicherweise aufs Studium oder auf die Arbeit. Und dann kommen wir sozusagen in die Bredouille mit Gesetzgebungen, weil sozusagen der Gesetzgeber, das wissen ja einige, erfahren das immer wieder, hinkt ja oftmals hinterher. So ein Stichwort ist Ehegattensplitting beispielsweise.
Ja.
Aber auch, ja, oder auch bei anderen Sachen, Pflegezeitgesetz, ja, zu pflegende Angehörige. Also da wird immer noch mit einem Familienbegriff agiert, der mehr so, man ist dann wirklich miteinander verwandt. Und das stößt, da stoßen wir dann auf Grenzen.
Ja, der ist dann halt sehr eng gewählt. Der Familienbegriff. An einer Hochschule kann sich die Kommunikation der Vereinbarkeitsangebote aufgrund der Heterogenität und auch der Diversität von den Zielgruppen, die wir auch schon angesprochen haben, also eben nicht akademische Beschäftigte, wissenschaftliche Mitarbeitende, Studierende, ja sehr schwierig gestalten. Wie gehen Sie da vor?
Also wir haben Befragungen, Evaluationen. Das ist natürlich wichtig, weil wir dann sozusagen genau die einzelnen Zielgruppen mit unterschiedlichen Fragenkatalogen betrauen. Und das ist das eine, das ist eine wichtige Grundlage, dass man nicht irgendwie nach Bauchgefühl agiert, sondern wirklich eine Datenbasis hat, was wird da tatsächlich gebraucht. Und weil wir das ja schon so lange machen, habe ich das auch so etabliert, dass ich tatsächlich auch so Botschafter, Botschafterinnen in allen Zielgruppen habe. Und damit meine ich, mit denen ich auch tatsächlich in Kontakt bin, mit denen ich regelmäßig mich zum Mittagessen oder jetzt zu Vikos treffe und wir uns austauschen. Also das heißt, dieser Job, also so ein Projekt Familiengerechte Hochschule, hat viel mit Kommunikation zu tun, regelmäßig, kontinuierlich. Also es reicht nicht einmal im Jahr zu fragen, finde ich, sondern da muss man sich Zeit nehmen und sagen, da treffen wir uns und es sollen in diesen Gesprächen, das sind für mich dann auch Arbeitsgespräche, die sind dann zwar informell, aber dass man schon irgendwie so ein gewisses Rahmen hat, wonach man fragt und auch Raum lässt, dass man auch beobachten kann, ach, wo läuft da was schief und so weiter und so weiter. Also das sind für mich große, wichtige Instrumente. Und dann ist es zum Beispiel auch die Medieneinsätze. Da muss man auch gucken, wer reagiert auf welche Medien. Manche nutzen die Homepage, manche gehen nie auf die Homepage. Jetzt die Studierenden, die arbeiten viel mehr mit Instagram, Twitter, etwas älter mit Facebook. Also da muss man sozusagen, was die Sprache angeht, auch die Bildsprache angeht, man muss sich, man braucht viel Energien für den Kontakt mit den Zielgruppen und der mir übrigens auch sehr viel Spaß macht. Klammer zu.
Eine vorbildhafte Maßnahme im Handlungsfeld Information und Kommunikation des Audits ist ja die Vereinbarkeitswoche der Universität Bremen. Sie fand ja in diesem April bereits zum zweiten Mal statt. Beschreiben Sie doch mal bitte kurz, wie Sie auf die Idee der Vereinbarkeitswoche gekommen sind, was die Ziele sind und eben auch ja die Wahl dieses Formats.
Wir haben einen Kalender von der Beruf und Audit GmbH bekommen, Vereinbarkeitskalender. Und da wurde das irgendwie stand da was drin mit Vereinbarkeitswoche im November. Da habe ich gedacht, toll, ja, Vereinbarkeitswoche. Eine ganze Woche rund um das Thema Vereinbarkeit, das ist ja nochmal ungleich nachhaltiger, vielfältiger, ja, und prominenter. So. Und man kann eine ganz andere Werbung machen, weil dann kann man ja auch Werbung wirklich für alle machen. Man muss nicht gucken, in welche Kanäle gebe ich das, damit die Studierenden das erfahren, sondern da kann man das mal so richtig vollumfänglich machen. Ja, also das fanden meine Kollegin, muss ich dazu sagen, ich fand das so klasse, dass wir gesagt haben, das machen wir. Genau, und wie Sie ja sagen, das war die zweite, ja, und die erste lief, wurde sehr gut angenommen und dann waren wir bestätigt darin und auch die Kanzlerin konnten wir überzeugen. Die hat zum Beispiel auch jeweils immer ein Grußwort gehalten und und hat dann auch die Beschäftigten, die konnten dann auch pro Tag an zwei Veranstaltungen, wenn sie wollten, teilnehmen. Also das war sozusagen, wir haben da alle so Hand in Hand miteinander gearbeitet. Das war und ist sehr fruchtbar.
Geben Sie uns doch mal auch einen kleinen Rückblick zur letzten Vereinbarkeitswoche, die ja im April stattfand. Was war hier das Kernthema und was wurde geboten?
Wir haben, also bei der ersten Vereinbarkeitswoche haben wir uns an Zielgruppen orientiert. Das hatte seine Vor- und Nachteile. Jetzt haben wir Thementage gemacht und ich nenne jetzt mal die Beispiele. Also der Montag war unser Care Work Familie und da hatten wir das Motto viel Care, kein Brot, Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Dann hatten wir den zweiten Tag, den Dienstag. Da ging es um Lebenskrisen, um psychische Gesundheit. Und da hatten wir das Motto, geteilter Load ist halber Load. Also es gibt ja jetzt diese neuen Sachen, Mental Load, was das eigentlich alle heißt. Da hatten wir auch so Mental Load auch einen Vortrag. Und der Mittwoch war Care Work Kinder gewidmet. Da war das Motto, mit Kind an die Uni. Also ja, nein, vielleicht. Und da haben wir auch wie in dem Jahr zuvor auch einen Beitrag übrigens gehabt, Leben mit einem Behindertenkind. Weil wir sind mal darauf angesprochen worden, ob die Angebote, die wir für Kinder machen, ob die auch integrativ sind. Und das hat uns sehr zu denken gegeben und hat uns sensibilisiert, dass wir jetzt bei Themen, also Kinderferien, Freizeiten, Kinderbetreuung und so weiter, dass wir da immer auch Kinder mit Behinderung mitdenken und die auch benennen. Weil wir festgestellt haben, wenn Minderheitengruppen nicht benannt werden, fühlen die sich oftmals nicht mitgemeint. Also so machen wir ständig auch Erweckungserlebnisse sozusagen. Der Donnerstag war dem Thema Selbstfürsorge und Gesundheit gewidmet. Und das haben wir, das Motto war, Self-care is more than simply taking a breath. Genau, und der Freitag widmete sich dem Thema Flinter, LGBTQIA, Plusperson. Und ich füge jetzt mal eine Übersetzung an. Ich glaube, das ist nicht allen bekannt. Also Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Transpersonen. LGBTIQA Plus steht für lesbische, gays, das ist der englische Begriff für Schwulen. Bisexuell, Transpersonen, intersexuelle Personen, queere Personen, also genderqueere Personen. Und das A steht für Agender, also Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Und das ist auch daraus erwachsen. Wir haben ja ein Diversity-Konzept und da hatten wir in einem Jahr auch dieses Thema der unterschiedlichen Sexualitäten ein Jahr bespielt. Und das greifen wir dann natürlich auch weiter auf. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ja.
Muss ja dann auch nachhaltig wirken.
Genau. Ja, das waren sozusagen dann die Themen der Vereinbarkeitswoche im April diesen Jahres.
Sie sind also ganz gezielt auch auf die Diversität der Zielgruppen eingegangen und haben Ihre Bedarfe auch hinsichtlich von Vereinbarkeit aufgezeigt. Wie kam das denn bei den Teilnehmenden an?
Ich muss sagen, was da schön war oder ist, unglaublich viel Dankbarkeit. Das war bei der Veranstaltung hatte ein Autor, mit dem behinderten Kind, der dann selbst Vater einer Tochter wurde, die an Trisomie 21 hat und der dann auch ein Buch darüber geschrieben hat und jetzt mit seiner Frau und dem Kind viel reist. Und dann kamen Anrufe und Mails, von Eltern aus der Universität mit behinderten Kindern, die haben gesagt, toll, also total begeistert. Und ähnlich eben auch am Freitag mit den Vorträgen zu Flinter und Workshops und LGBTQIA. Ja, also wir haben sehr viel Lob und weiter so bekommen. Und das macht für die Arbeit ja auch motiviert nochmal sehr stark.
Wie tragen Sie denn die Erkenntnisse, die Sie bei der Vereinbarkeitswoche gewinnen, weiter in die Praxis? Wie also nutzen Sie dann zum Beispiel dieses Feedback auch zur weiteren Gestaltung Ihrer familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen?
Also erstmal die Vereinbarkeitswoche für, da ist noch eine Kollegin an meiner Seite und wir haben studentische Hilfskräfte, die unglaublich engagiert sind. Dann treffen wir uns und machen dann so 3 Stunden. Nee, wir hatten 3 Stunden dann zweimal uns getroffen, einmal 3 Stunden, einmal 2 Stunden eine Evaluation gemacht von jeder Veranstaltung. Mhm. Und dann gucken wir, also was sich als sehr, sehr gut erweist, also wie zum Beispiel, dass es eben auch behinderte Kinder natürlich gibt, das wollen wir jetzt immer machen. Also das, was sehr gut ist, das wollen wir dann regelhaft einbauen. Und wo wir merken, ach, das ist nicht so gut angekommen, dann lassen wir es mal. Also wir haben jetzt beim letzten Mal zum Beispiel auch das Thema Schwangerschaftsabbruch mit ins Reingenommen, weil ja auch bekannt ist, dass das für die Frauen oftmals, also auch mit einem längeren Abschiedsprozess verbunden ist und dass wir den Raum geben wollten. Und da hatten wir mit Pro Familia zusammengearbeitet und da haben wir gemerkt, nee, das wollen wir auch weitermachen. Und dann unsere Evaluation, die koppeln wir an die Unileitung zurück, an die Kanzlerin und an den Konrektor für Studium und Lehre, weil das für die ja auch wichtig ist, was da so gesagt wird. Ja, und wie gesagt, also wir gucken dann, dass diejenigen, die einfach gut angekommen sind, die wieder machen. Warum sollen wir das nicht tun? Und wenn wir eben hören, da ist was nicht genau benannt worden oder das kam nicht so gut an, dann machen wir es anders.
Sie wählen jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt für die Vereinbarkeitswoche. Verraten Sie uns, welcher das in 2022 sein wird?
Das würde ich gerne tun. Ab November bereiten wir die neue Woche vor. Was uns aber klar ist, wir wollen noch das Thema auch Väter, das haben wir auch immer dabei. Das wollen wir aber auch noch mehr stärken, noch flexiblere Angebote machen. Und genau. Und wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher. Wir haben jetzt auch von Studierenden mitbekommen, also noch nicht zahlenmäßig, noch nicht so viel, aber dass Studierende auch mit Pflege zu tun haben. Ein gutes Beispiel, eine Studierende, die sagte, sie hat mit der Pflege ihrer Großeltern zu tun und ja, in einem Beratungsgespräch kam dann raus, dass ihre beiden Eltern eben auch berufstätig waren und sind und sie viel bei den Großeltern war und von daher auch eine sehr enge Beziehung zu den Großeltern hat. So, und die Großeltern jetzt eben in einem Alter sind, wo sie pflegebedürftig werden. Und ich vermute mal, das ist meine Hypothese, dass solche Themen stärker in den Vordergrund drücken können, weil ja heutzutage, und ich sage jetzt mal in den letzten 20, 30 Jahren, ist ja die Berufstätigkeit der Frauen, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, gestiegen, sodass möglicherweise Großeltern dann nochmal eine andere Rolle spielen werden. Das ist jetzt, aber das müssen wir nochmal überprüfen, aber ich glaube, das wäre dann Young Caregivers das Thema für mich. Ne? Aber da müssen wir nochmal genauer sondieren, wie die da.
Ende Juni fand ja auch die Kickoff-Veranstaltung zu Karat Caring All Together statt. Wobei geht es hier denn genau?
Ja, Karat Caring All Together. Das ist ein Projekt, was ich sozusagen konzipiert habe und das geht über die Hochschule hinaus. Ich glaube, wir sind da schon ganz lebendig in dem, was wir tun. Wir stoßen ja immer an Grenzen und dieses Care-Thema, das ist ja nun wirklich ein Thema, was in alle Bereiche reinwirkt. Ich sage jetzt auch mal das Stichwort Wirtschaft ist Care und man hat mit privater Care-Arbeit zu tun, beruflich. Ich hatte ja anfänglich auch gesagt, die Gesetzgebungen sind entweder hinken sie hinterher oder sind auch gar nicht abgestimmt miteinander. Und wir sagen ja auch im Pflegebereich, da gibt es sowas wie Care-Krise. Und genau so ist dann erwachsen, ja, also das Thema all together. Wir müssen uns alle kümmern im weitesten Sinne. Und da versuche ich gerade, und da haben wir den Anfang jetzt auch schon gemacht, also Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Land Bremen zusammenzubringen und hier nochmal zu gucken, wie können wir Rahmenbedingungen auch nochmal verbessern, um die Care-Thematik, die uns alle betrifft, von der Geburt bis zur Bahre, das nochmal mehr in den Blick zu nehmen. Bei der Tagung, bei der Kick-Off-Veranstaltung, da fand ich eine Sache sehr eindrücklich. Eine der Referentinnen, die wir eingeladen hatte ein Beispiel, einen Vorschlag gemacht, den ich charmant fand und den ich jetzt mal als Beispiel nenne. Erwerbsarbeit und Rente. Statistisch gesehen übernehmen Frauen mehr Care-Arbeit, gehen eher in die Teilzeit etc. etc. Der Vorschlag der Wissenschaftlerin war, dass bei der Rentenberechnung man sagt, 2 Drittel ist Erwerbsarbeit und 1 Drittel des vollen Rentenbezugs könnte sein nachgewiesene Care-Arbeit. Also da werden so. Und solche Dinge möchte ich da hier gemeinsam, der Bürgermeister von Bremen ist da unser Schirmherr, also so mal zu denken, übergeordnet. Das
Ja.
ist das engagierte Ziel oder den Prozess, den wir anstoßen wollen im Land Bremen.
Warum empfehlen Sie anderen Hochschulen, sich strategisch mit der Vereinbarkeit von Studium, Arbeit und Privatleben zu befassen und auch eben passgenaue Angebote zu schaffen?
Ja, da sage ich ganz einfach, die Hochschule soll ein guter und qualitativ hochwertiger Ort sein, an dem ein gutes Studieren und ein gutes und fruchtbares Arbeiten und Forschen möglich ist. Und zwar solidarisch.
Ergänzen Sie bitte noch folgenden Satz: Eine Hochschule agiert dann in Fragen der Vereinbarkeit nachhaltig, wenn
Wenn Sie je nach Größe entweder selbst feste Stellen bereithält, die sich um diese Thematik kümmert. Oftmals sind es ja Projektstellen und die bergen ja immer die Gefahr, dass das Thema, solange es das Projekt gibt, bespielt werden. Von daher finde ich, ist der Wille da oder bei kleineren Hochschulen, dass man anteiligen Stellen Deputat da zur Verfügung stellt. Wenn sozusagen Care auch ein Thema in der Hochschulöffentlichkeit ist, selbstverständlich. Und wenn es ein Kita-Angebot gibt, und wenn Sie in Ihren Räumen, also jeder haben ja keinen Campus, je nach Größe, aber auch Orte schafft, wo Care auch sichtbar ist.
Super, dann danke ich Ihnen für das tolle Gespräch. Da haben Sie schon viele Aspekte benannt, und auch eben gezeigt, dass es sich lohnt, strategisch an Vereinbarkeit ranzugehen. Und wir freuen uns schon auf Ihre nächste Vereinbarkeitswoche. Da werden wir dann auch wieder drauf schauen.
Ja, und
Ja.
Ihnen herzlichen Dank, dass ich hier die Gelegenheit hatte, mit Ihnen das Gespräch zu führen.
Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Danke, das wünsche ich Ihnen natürlich auch.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.